Du hörst gern zu? Podcasts sind in. Auch bei uns von Hallo Halle. Mit tollen Sendungen aus Unterhaltung und Information. Ton ab.
Schönen guten Tag. Mein Name ist Annette Krause vom Freiraumbüro Halle. Dies ist unser erster Podcast und den bestreite ich heute in einem ersten Gespräch, das vielleicht auch ein wenig Neuland ist in der Art und Weise, wie wir es führen, mit meinen beiden geschätzten KollegInnen, mit Lydia Viloria, die mir gegenüber sitzt, und mit Stefan Schirmmeister, der auf meiner linken Seite sitzt.
Hallo, liebe Annette.
Hallo, Stefan. Wir sind hier im Studio 5 in der Burgstraße, zeichnen das hier auf und haben uns zu diesem Format entschieden, weil das ja erstens jetzt ohnehin jeder macht und das stimmt nicht, das ist nicht der Grund, sondern weil wir uns ja jetzt in einer Situation erneut, um genau zu sein, das vierte Mal befinden, in der all die Formate, die wir uns für die Arbeit des Freiraumbüros auch vorher so ausgedacht haben, wieder ganz schwierig sind umzusetzen. Viel von dem, was wir machen, hat was mit persönlichen Kontakten und mit dem Zusammenkommen in großen Runden zu tun. Und da entstehen Ideen und viel von dem, was wir dann in Folge umsetzen, das wird nun schwieriger und irgendein Format braucht es ja trotzdem. Und so haben wir uns für dieses entschieden.
Hintergrund. Wir sind auch am Zahn der Zeit.
Wir sind damit total am Zahn der Zeit oder dem Zahn der Zeit total hinterher. Ja. Kann auch sein, ja, weil ja jetzt inzwischen selbst der Friedhof einen eigenen Podcast hat, wie ich gehört habe. Aber das muss ja nicht schlecht sein. Wir wollen, das haben wir uns vorgenommen, in diesem ersten Aufschlag über das erste Jahr Freiraumbüro sprechen. Wir haben vor kurzem unseren ersten Geburtstag gefeiert. Im Kinderkontext kann das jetzt laufen, wenn es gut läuft, wenn es ein bisschen hinterher ist, fast laufen, brabbelt so vor sich hin, das Kind. Und man hat schon ein bisschen was zu erzählen, so vielleicht die Metapher. Und das wollen wir jetzt in dieser Runde hier machen. Und wir haben uns überlegt, dass es vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt ist, mal über so ein paar Dinge zu sprechen, die unsere Arbeitsweise betreffen, die so Themen des Freiraumbüros betreffen, die immer wieder bei uns landen und was uns sonst jetzt gleich noch so alles einfällt. Oder?
Ja.
Und weil man ja beim Anfang anfängt, wenn man anfängt, fangen wir beim Anfang an.
Wie es dazu kam.
Wie kam es dazu, Stefan?
Das ist jetzt gleich die Frage, die ich zu beantworten habe, mein lieber Scholli. Ja.
Zumindest der Einstieg.
Also die Stadt Halle, der Stadtrat hat irgendwann beschlossen, ich meine, es war im Jahr 2018, die Soziokultur zu unterstützen. Das ist erstmal sozusagen weitestgehend der Rahmen und das ist auch geschrieben im ISEC 2025, das heißt integrierte Stadtentwicklungskonzept 2025, sozusagen mit der Zielvorgabe, was will man bis 2025 erreicht haben. Und da steht eben auch drin, dass man die gemeinnützige soziokulturelle freie Szene unterstützen möchte, unter anderem in Raumfragen. So genau ausformuliert war das im ISEC 2025 nicht, aber das war sozusagen ausschlaggebend, weiteres zu beschließen. Und es gibt in der Stadtverwaltung oder gab regelmäßig Runden für die Kulturszene, initiiert durch die Kulturbeigeordnete Frau Dr. Marquardt. Und in diesen Runden wurde eben auch immer wieder die Frage nach verfügbaren Räumen und die Probleme darum aufgeworfen und besprochen. Und es wurde dann also angeregt, dass ein solches Kompetenzzentrum, das diese Fragen beantwortet oder die Menschen bei der Klärung dieser Fragen begleitet, benötigt wird. Es gab dann unter Federführung des Fachbereichs Kultur mehrere Runden, große, bei denen eben alle möglichen Akteure eingeladen waren, Input zu geben. Dann gab es kleinere Redaktionsrunden, wo Mitarbeiter vom Fachbereich Kultur am Tisch saßen, aber auch beispielsweise ich eingeladen war, weil ja ich gewissermaßen als Hausmeister der Goldenen Rose oder als Wirt am Tresen der Goldenen Rose erstens in einem solchen Freiraum fast Tag und Nacht tätig gewesen bin, auch immer mit diesen Fragen direkt konfrontiert bin und ja auch durch den Verein Haushalten Halle, der hinter dieser Aktivierung der Goldenen Rose stand, auch im Vorfeld und auch mit anderen Liegenschaften konfrontiert war. Und weil aber auch immer so die Leute sich in der Goldenen Rose die Klinke in die Hand gaben, die man eben auch so unter diesem Begriff Akteure der freien Szene zusammenfasst. Ja. Und mit am Tisch, das möchte ich auch sozusagen namentlich erwähnen, der Architekt und Stadtplaner Gernot Lindemann, den ich im Rahmen der IBA 2010 in Klaucha kennengelernt habe, wo er als Eigentümer-Moderator versucht hat, in einem Viertel, das damals noch so ein wenig von der allgemeinen Stadtentwicklung abgekoppelt war, der dort sozusagen gemeinsam mit Eigentümern, mit Stadtverwaltung, mit Wohnungsgesellschaften versucht hat, schwierige Situationen so aufzulösen, dass sich der Stadtteil entwickeln kann, und zwar eben nicht nur wohnungsmäßig, sondern auch im Sinne einer soziokulturellen Entwicklung. Und Gernot Lindemann ist zum Beispiel auch heute im Schwemmeverein als Vorstandsmitglied aktiv und ist halt einer vom Fach und auch einer, der all die Mühen kennt, mit denen sowas zu tun hat. Und wir alle haben also unsere Anteile zu diesem Konzept beigesteuert, und am Ende gab es dann also ein solches Konzept, wie so ein Büro aussehen soll. Und dann gab es die Aufforderung an potenzielle Träger, da eine Bewerbung einzureichen. Und das war der Punkt, bei dem ihr beide also ins Spiel kamt. Ne? Lydia, die ich im Grunde auch seit 2013, glaube ich, regelmäßig in der Goldenen Rose
während meines Studiums kam zu Gast ich bei dir vorbei und, ne?
Und suchte einen Job.
Ja, nee, eigentlich wollte ich nur Klavier spielen und du hast mir gleich einen Job angeboten.
Am Klavier? Ja, und wir kennen uns, liebe Annette, ja ähnlich lang, zwar nicht
ohne Klaviere.
Über die Goldene Rose und ohne Klaviere, sondern weil, glaube ich, unsere Kinder in dieselbe Einrichtungen gingen.
Die gleiche Anstalt, genau.
Ja. Ja, aus diesem Dunstkreis heraus, also sozusagen persönliche Überschneidungen.
Genau, und der Rest ist ja insofern Makulatur, als dass wir der ist ja bekannt, wir haben uns beworben mit einem großen Umsetzungskonzept, wo ja im Grunde jetzt auch schon im Grunde endet das ja hier fast, in unserem Umsetzungskonzept steht so viel drin zu Veranstaltungen, die dann, als wir starteten 2020, alle im ersten Lockdown, oder war es eigentlich der zweite, ich weiß es schon gar nicht mehr, der zweite war es, glaube ich.
November 2020, ne? War das zweite Lockdown.
Im zweiten Lockdown untergegangen, und da haben wir ein Büro aufgemacht, was sich jetzt so derart einem Nicht-Lockdown-Thema widmet, wie man sich, jedenfalls das irgendwie so meine Erinnerung oder meine Wahrnehmung, wie man sich das ja kaum vorstellen kann. Ich weiß nicht, wie du das erinnerst, dieses Büro, diese Idee von Netzwerk müssen wir jetzt aufbauen, wir müssen jetzt ganz viele Leute treffen, wir haben 1000 Ideen, aber leider darf man eigentlich nicht rausgehen.
Ja, und mich hat das auch immer verwundert, dass, obwohl alles zu war, der Bedarf nach Raum ja trotz alledem stieg und nach Flächen, ja, Chöre, alle Gruppen, die jetzt einfach mehr Platz benötigen, um Dinge umzusetzen, wenn überhaupt. Also es hat ja nicht gestoppt mit Lockdown. Und
im Grunde ist es ja fast so, dass das wie so ein Vergrößerungsglas gewirkt hat. All die Raumproblematiken, die ohnehin schon da waren, haben sich halt gerade in der Zeit auch noch mal insofern potenziert, als dass all die Raum suchten, jetzt noch größeren Raum suchten, um die Abstände einhalten zu können. Und vielleicht, um das auch ein bisschen deutlich zu machen, wie wir arbeiten oder was die Herangehensweise ist, ist vielleicht gut, noch mal zu beschreiben, wie wir Freiraum definieren. Ne, wir haben uns ja Freiraumbüro genannt. Übrigens ist ja auch so ein bisschen lustige Geschichte. In diesem Freiraumkonzept steht ja immer noch Freiraumkompetenzzentrum drin. Und als wir den Zuschlag für dieses Büro bekommen haben, weiß ich noch, dass wir da saßen und alle drei sagten, aber keiner von uns will Kompetenzzentrum heißen. Wisst ihr das noch?
Mhm. Ja, die Ideensammlung für die Namensgebung
für die war
jedenfalls sehr bunt.
Und am Ende kam einfach Freiraumbüro raus. Ja. Naja, und was würdet ihr sagen, wie definieren wir diesen Freiraum, für den wir das Büro sind?
Soll ich beginnen? Ja, Freiraum, vielleicht ja aus meiner ganz persönlichen Sicht, sind auch informelle Räume, wo irgendwie Ideen entstehen können, Gemeinschaften agieren und auch ja in verschiedenen Kontexten auch demokratische Strukturen irgendwie gemeinsam etwas schaffen. So ein Freiraum, wo jeder wirken kann und ja, wenn der Raum und auch irgendwie Ressourcen und Menschen zusammenkommen, dann eben ja, Neues entsteht. So frei, wo nichts informell sagt, glaube ich, aus. Und das ist, kann draußen drin
ich hätte jetzt
im Wasser
auch
in
gesagt,
der Luft sein. Ne? Ja.
Wir haben ja mal gesagt, Freiraum kann ein Dach haben, muss aber nicht. Mhm. Kann Wände haben, muss aber nicht. Und ich glaube, der Begriff informell fällt oft bei uns, ne, wenn wir sprechen, warum auch immer. Aber ich würde auch sagen, kann Raum zum Experimentieren sein und ist am Ende auch immer durch den konkreten Nutzer definiert. Ja, wie nutzt er Freiraum? Wir sind jetzt eigentlich dem Begriff nicht viel näher genommen, ne? Aber wir haben gesagt, nee, dass es zum Beispiel eben nicht ausschließt.
Ja, ja.
Und für dich, Janet?
Na, wir haben ja immer in diesen vielen Anfangspräsentationen, die wir gemacht haben, um uns überall in der Stadt bei den verschiedenen AkteurInnen, bei den verschiedenen Institutionen vorzustellen, haben wir ja auch uns immer die Frage gestellt, wie erklären wir jetzt in welchem Kontext, was wir eigentlich unter Freiraum verstehen, weil der Auftrag der Stadt an uns ist ja klar, ja, bündelt die Bedarfe, die gemeinnützige, gemeinwohlorientierte, freie Akteurinnen in der Stadt haben, in Raumfragen, seid Ansprechpartner dafür, seid diejenigen, die möglichst viel darüber wissen, wo gibt's Freiräume, wie kann man die nutzen, wie kann man Nutzer und Inhaber von Räumen oder Eigentümer von Räumen zusammenbringen, wo kann man vielleicht neue Freiräume erschließen oder welche erhalten, das ist ja so als Auftrag klar. Aber sozusagen der auch vielleicht so ein bisschen ideologische Hinterbau, ne? Was ist denn so ein Freiraum? Ich würde mal sagen, ein Raum, bei dem alle Beteiligten sich einig sind darin, dass die Regeln, die dort gelten, nicht unbedingt der Eigentümer, nicht unbedingt der Verwalter und eben auch nicht unbedingt irgendeine andere Instanz, sondern vorrangig und weitgehend so ausschließlich wie möglich derjenige festlegt, der den Raum betreibt. Ja, und gerade im Kunst-, im Kultur-, im Soziokulturkontext erwartet das ja von vielen Beteiligten oder von allen Beteiligten an diesem Prozess in der Regel einiges. Ja, so ein Eigentümer, der sagt, na ja gut, dann gebe ich den Raum hier für einen Verein, der sich mit experimenteller Musik beschäftigt, der muss hinnehmen, dass im Zweifel er mit
Dissonanten.
Tönen, ja, konfrontiert ist. Andererseits die Stadthalle, die ja mit diesem Bekenntnis zu Freiraum und zu den Freiraumstrukturen viel dafür getan hat, auch deutlich zu machen, dass sie das unterstützen will, muss natürlich, wenn sie sagt, ach naja, wir haben da auch Objekte, die theoretisch Freiräume sein können, die muss hinnehmen, dass es dann auch ein bisschen ihrer Verantwortung entzogen ist, verlangt ja jetzt schon von vielen viel ab. Und deswegen würde ich immer sagen, Freiraum ist so ein Raum, wo derjenige, der ihn nutzt, auch derjenige ist, der die Regeln für die Nutzung vorgibt oder bestimmt.
Da beschreibst du ja auch gleich den Konflikt und den Spagat, den das beinhaltet, um das zum Beispiel mal aus Sicht der Verwaltung zu sehen. Einmal zu sagen, wir sind bereit, so eine Entwicklung zu fördern, aber auf der anderen Seite sagt ja zum Beispiel die Bauverwaltung, naja, wir haben ja hier eine Landesbauordnung und im Paragraph so und so steht ja jetzt, wenn in diesen Raum hier 150 Leute wollen, dann ist das eine Veranstaltungsstätte, ja. So, und dann gilt das, das und das. Und das sind ja Fragen, mit denen wir dann tatsächlich regelmäßig konfrontiert sind. Und wir sind ja die, die dann sagen müssen, ja, aber, ne, gibt ja auch so einen Bereich dazwischen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Funktion, eben so diese Zwischenräume auszuloten.
Das spricht der Handwerker.
Diese grauen Bereiche und eben auch so eine Nischen zu finden, ja. Und das ist, was wir ja auch merken, was eine Verwaltung eben auch schwer leisten kann. Weshalb eben dieses externe Büro, das so zwischen Verwaltung und zwischen Nutzern sich befindet, sozusagen mit dieser externen Stelle eben auch mit dieser externen Stellung ganz wichtig ist, ja. Also ich denke, wir können mehr als die Verwaltung in vielerlei Hinsicht uns vorstellen und ermöglichen. Und wir sagen ja auch immer, man muss so diese Sprache Verwaltung und die Sprache Bürger übersetzen.
Da ist es vielleicht auch nochmal interessant für die HörerInnen, dass du noch was sagen kannst, wieso wir uns als Büro das vielleicht auch noch anders vorstellen können oder Zwischenlösungen finden, aus welchem Kontext du das auch heraus, also dein Erfahrungsschatz, den du ja jetzt mitbringst, das finde ich auch immer ganz spannend, wovon wir ja sehr profitieren.
Sehr profitieren, ja.
Also die Verwaltung oder Teile der Verwaltung, wenn die mit Anfragen konfrontiert werden, gehen natürlich immer irgendwo so vom schlimmstmöglichen Fall aus. Jemand sagt, er möchte Musik machen, ohne dass wir jetzt näher beschreiben, wo und wie. Da denkt dann die Verwaltung, okay, Techno-Veranstaltung. So, derjenige hat aber vielleicht ein elektronisches Gerät mit Kopfhörern, ne, und meint was ganz anderes. Oder der Verein, der sagt, wir wollen einmal im Jahr uns mit 150 Leuten treffen und ansonsten sind wir aber vielleicht im Schnitt 20. Ne? Und wenn der sagt, wir wollen irgendwo mit 150 Leuten hin, dann denkt die Verwaltung, da kommen von früh bis spät 150 Leute.
Das gibt das Gebäude gar nicht her.
Das gibt das Gebäude nicht her und dann kommt jeder mit dem Auto. Wo sollen die ihren Stellplatz haben? Und wenn die ja auch mit dem Auto kommt, dann klappen die auch die Türen auf und zu. Da werden also dann Nachbarn belästigt. Das geht ja alles gar nicht.
Aber ich glaube, das war nicht das, worauf Lydia hinaus wollte, ja, oder? Ich dachte, es ging so ein bisschen um die
Ich wollte sagen, so kann das eben in der Verwaltung, das ist jetzt natürlich mal konstruiert, aber wir haben genügend Dinge erlebt, sodass da durchaus parallele Dinge stattgefunden haben könnten.
Und so zum und Stichwort so die Verwaltung, Triftstraße, so. Also diese Projekte über die Haushalten Halle, die ja auch zum Erfolg geführt haben. Ne?
Auch Hintergrund ja, glaube ich, dieses relativ langwierigen Prozesses, oder nicht langwierigen, sondern längeren Prozesses waren, der dann dazu geführt hat, dass die Stadt Halle A sich ein Freiraumkonzept gegeben hat. Das hat ja nun mitnichten jede Kommune deutschlandweit. Im Gegenteil ist das ja was ziemlich Besonderes. Und in so einem Freiraumkonzept auch die Verpflichtung zu formulieren, die Stadt möge ein solches Büro unterhalten als Schnittstelle zwischen den gemeinwohlorientierten AkteurInnen und der Stadtverwaltung, der Stadtpolitik. Auch das ist ja ziemlich einzigartig in Deutschland tatsächlich, ne? Also da kann man ja jetzt schon auch mal von einer gewissen Innovationsfähigkeit der Stadt und am Ende natürlich auch der Stadtverwaltung sprechen, sowas auf die Beine zu stellen. Und der Hintergrund dafür sind ja aber Erfahrungen, die ja du maßgeblich auch mit gemacht hast oder mit initiiert hast, mit Wächterhäusern hier in der Stadt, mit leerstehenden Objekten, die es galt zu retten und eben zu beleben. Und wir arbeiten ja jetzt praktisch ein bisschen auf der Grundlage dessen, was ihr damals gemacht habt, nur unter leider genau andersrummen Vorzeichen. Andersrum. Also von Hause aus bin ich promovierte Germanistin, ja, ne? Und spreche jetzt von andersrummen Vorzeichen.
Also manchmal ist es ganz gut, mit andersrummem Vorzeichen vielleicht ranzugehen, weil ja dieses im Vorfeld gar nicht so sehr genau wissen, wie die Tiefe der Probleme ist, mit denen man da vielleicht so konfrontiert wird. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie deine Frage genau ist. Ich kann halt nur sagen, dass bei diesen vorangegangenen Hausprojekten, bei denen ich involviert renoviert war, wir natürlich immer etwas blauäugig und auch aus Sicht von Nutzern rangegangen sind, aber auch immer in Teilen der Stadtverwaltung ein gewisses Wohlwollen angetroffen haben, sodass wir eben versucht haben, die Probleme, die denn da aufkamen, zum Beispiel rechtlicher Natur, zu lösen. Und wir waren aber natürlich auch immer, ich will mal so sagen, die Guten, ne? Also wenn wir jetzt irgendeinen Raum für Vereine geöffnet haben, dann war ja nicht das Ansinnen irgendwie, die Verwaltung da zu beschummeln mit dem, was wir machen wollen, oder andersrum sich, ja, wie soll ich jetzt sagen, wenn man einen Raum öffnet, um eine Ausstellung drinnen zu machen und ist sich nicht im Klaren darüber, was das sozusagen baurechtlich für Voraussetzungen braucht, dann handelt man ja erstmal im guten Glauben und ist ja auch gutwillig bei dieser Sache. Und das kam also auch immer an, dass es gut gemeint ist und dass es auch jetzt nicht darum geht, dass irgendwer daran verdient, sondern wir haben das ja im Ehrenamt getan. Und auch heute ist ja noch vieles, was wir tun, im Ehrenamt, nur in der Menge eben nicht zu bewerkstelligen. So. Und wir haben uns ja auch immer um Lösungen bemüht und aus diesem Erfahrungsschatz heraus weiß ja auch die Stadtverwaltung, sie hat es jetzt hier nicht mit, wie sagt man, so Leute, die Luftschlösser bauen, mit Glücksrittern, wie auch immer, zu tun, sondern mit Leuten, die das ein paar Mal schon gemacht haben. Und wir haben ja auch immer bei allen Vorhaben, und das ist ja jetzt auch im Falle des Freiraumbüros noch so, dass wir sozusagen auch Leute vom Fach konsultieren, wenn es dann um Detailfragen geht, um rechtliche, um finanzielle, wie auch immer, haben wir ja so unser Netzwerk aus Bescheidwissern, die dann auch rechtzeitig eingreifen.
Aber es ist ja trotzdem so, dass die Situation jetzt trotzdem eine grundlegend andere ist als beispielsweise 2006, als sich Haushalt in Halle gegründet hat. War es 2006?
Das waren die umgekehrten Vorzeichen.
Das waren die umgekehrten Zeichen, ja, genau. Weil ich meinte, 2000. Der Ausgangspunkt so einer Bewegung wie Haushalten, die aus Leipzig kommen, aber auch dieser ganzen Wächterhausbewegung, war ja der enorme Leerstand im Osten. Und die Idee, was dagegen tun zu müssen, dass auch wichtige Baudenkmäler zerfallen. Jetzt Richtig. Haben wir ja eine komplett andere Situation, nämlich die, dass es praktisch kaum mehr Freiraum gibt, weswegen es ja auch ein Freiraumbüro braucht, um diejenigen, die ihn suchen und ihr seiner bedürfen, bei der Findung zu unterstützen. Das meinte ich eigentlich mit den Vorzeichen. Aber
vor 15 Jahren hatten wir ein Überangebot an Raum und haben geguckt, dass wir eben Leute finden, die sich da mit ihrem Freiraum verwirklichen wollen, mit ihrer Idee von Freiraum.
Das und jetzt ist es absolut andersrum.
Also ich sag mal so, diese Nachfrage nach Räumen, die war immer da, auch damals. Das war ich anfangs auch angenehm überrascht. Aber wir haben uns ja auch sozusagen im Burgumfeld erstmal bewegt, nämlich in Giebichenstein, wo wir das erste Haus aktiviert haben, sind dann aber eben schon mit der Goldenen Rose und später mit dem Goldenen Flug deutlich weiter Richtung Stadtzentrum gegangen, nach Süden. Wo sozusagen dann auch das Milieu schon ein anderes ist, aber so groß ist ja nun Halle nicht, dass das ein Problem gewesen wäre. Ja, und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir natürlich froh sind, wenn wir irgendwo noch innerhalb der Stadt solche Freiräume aufspüren können.
Da können wir ja vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, um so ein bisschen ins Aktuelle zu kommen, weil ja eins unserer Themen tatsächlich auch das Aktivieren neuer Freiräume ist. Und da haben wir ja jetzt gerade zwei aktuelle Sachen, über die wir vielleicht ein bisschen erzählen können. Aber vielleicht noch mal, wenn man jetzt auf dieses Jahr zurückblickt, was sind das eigentlich, was würdet ihr sagen, für Leute, die sich bei uns melden? Es waren ja überraschend viele und das ja im Grunde auch mit der Bürogründung. Also im Grunde alles das, was früher am Tresen an der Goldenen Rose nach Raum gefragt hat, hat dann recht schnell die Telefonnummer des Freiraumbüros gefunden. Und jetzt sind das ja total verschiedene, also so meine, würde ich sagen, unheimlich heterogene Akteurinnenschaft. Nee, Akteurinnenschaft stimmt jetzt auch nicht, aber sehr, sehr, sehr heterogen. Sehr viele verschiedene Leute, die für ganz verschiedene Sachen Raum suchen. Was sind dir da so besonders in Erinnerung?
Besonders vor allem die, die alle da aus der Magdeburger Straße raus mussten. Also manchmal gibt es ja solche Zentren, die mehrere Vereine und Initiativen beherbergen. Und wenn die wegfallen, weil es zum Verkauf kam, wie auch immer, dann stehen alle auf der Straße und suchen am besten vorgestern einen neuen Raum. Und dann muss es schnell gehen und dann sind gewisse Prozesse, die sonst auch, naja, im Verwaltungskontext einfach lange dauern, viel, also nicht möglich, ne? Nicht nutzbar. Und dann muss man alles in Bewegung setzen, um da eine Lösung zu finden. Also ja, das ist mir auf jeden Fall in, so am stärksten in Erinnerung.
Ich kann mich auch noch so an Telefonate erinnern, wo man immer während des Telefonats schon wusste, wo sitzt ihr? Ach, ihr sitzt wahrscheinlich auch in der Magdeburger Straße. Ihr
sitzt im gleichen Boot, was gerade untergehen genau. scheint. So, und wir müssen jetzt...
Was ja dann aber den Vorteil hat, dass wenn man dann eine Alternative findet, ne, mitunter auch die Nutzerstruktur da übersiedeln kann, ja, dass man die Gruppe sozusagen nicht neu zusammenwürfeln muss. Aber um mal beim Begriff der Welle zu bleiben, eine zweite Anfragewelle war ja im Zusammenhang mit der Jahresausstellung der Burg, die ja eben auch aus bekannten anderen Wellengründen nach externen Räumen händeringend suchte, ja, wo wir ja auch...
Das war, kann ich mich auch erinnern, wir konnten uns das gar nicht erklären, warum von einem auf den anderen Tag plötzlich jeder zweite Anruf immer, ja, wir sind die und die Klasse und es geht jetzt um die Jahresausstellung, bis wir zwei oder drei Tage, nachdem uns das aufgefallen ist, gelesen haben. Ah, man hat an der Burg das Konzept dieser geschlossenen Jahresausstellung offenbar aufgegeben oder zumindest für dieses Jahr ausgesetzt und jetzt muss sich jeder Fachbereich selber kümmern um seinen Ausstellungsraum und huch.
Ja, und wir brauchen am besten innerstädtisch, fußläufig, erreichbar und mit Schaufenstern. Und,
genau, damit, das ist ja auch sowieso, ist ja ohnehin auch so ein, vielleicht ja auch nochmal so ein Punkt, über den man nochmal sprechen kann. Wenn man jetzt so nach Raum sucht, könnte man in einer Stadt wie Halle ja recht schnell auf den Eindruck kommen, wieso, das kann doch eigentlich kein Problem sein, steht doch so viel leer. Ne, es ist ja auch unser Alltag, dass Leute anrufen und sagen, verstehe ich nicht, ich suche ein leeres Ladenlokal für eine Ausstellung.
Mit dem Bauernclub?
Was ist eigentlich mit dem Bauernclub am Steintor?
Ja, vielleicht sollten wir nachher zusammenfassend mal eine kurze Liste mit Objekten benennen.
Das alte Finanzamt.
Nachfragen und diesbezüglich
bitten wir abzusehen. Das lohnt nicht. Nee, aber das ist ja wirklich so, ist vielleicht auch nochmal wirklich ein Punkt, den man mal so erzählen sollte, ne? Dass ja jetzt nicht zwangsläufig, was leer steht, ein Freiraum ist, so sehr das ja auch hervorragend wäre und so sehr sich viele, zu denen ich gehöre, auch ein Gesellschaftssystem wünschen, wo das so wäre. Ne? Aber wir brauchen ja gerade in der Innenstadt uns gerade umgucken. Der Prozess ist ja jetzt keiner von Corona ausgelöster, aber sicherlich ein durch Corona verstärkter. Die langsame Verelendung der Innenstädte, die maximale Unattraktivität der Innenstädte, darüber brauchen wir gar nicht sprechen. Und wir haben natürlich einen enormen Leerstand in der Innenstadt, einen Haufen, gerade ne, das, was wir so gern auch en masse hätten, um es den Leuten anzubieten. Ladengeschäfte, leere Ladengeschäfte, Schaufensterfläche für temporäre Nutzungen, prima. Ist ja viel da. Warum? Was ist denn das Problem? Warum?
Naja, wo ist der Eigentümer? Ne?
Wo ist der eigentlich?
Und wer ist der Eigentümer? Und regelmäßig ist das ja keine Person mehr, sondern ein abstraktes Gebilde, das dann bestenfalls noch eine Verwaltung irgendwo hat, wo man anruft.
Also Investmentfonds, Entwicklungsgesellschaften, große Konzerne, bei deren...
Es gibt halt
wo man gar nicht weiß, was die eigentlich tun. Also was,
naja, jedenfalls ist halt nicht deren Interesse, an einen Zwischennutzer zu vermieten, preiswert oder dergleichen. Ja, also das sowas ist möglich, wenn man einen Privateigentümer findet und kennt. Aber meist haben die eben ja auch völlig andere Vorstellungen und Pläne. Und auch wenn da die nächsten 5 oder 10 Jahre wahrscheinlich nichts draus wird,
ist das halt auch nicht schlimm für bestimmte Eigentümer.
Naja, haben die halt, also ihr hattet ja selber die Erfahrung mit einigen Verwaltern ins Gespräch zu kommen. Und die haben ja dann auch diese Sachlage geschildert. Und ich glaube, ganz viele, die auf eigene Faust suchen, haben diese Erfahrung auch gemacht. An das Freiraumbüro wendet man sich ja häufig auch aus einer gewissen Verzweiflung heraus.
Naja, oft ja auch mit einem konkreten Objekt vor Augen. Was ist denn mit dem? Was ist denn mit dem? Was ist denn mit dem? Vielleicht auch nochmal was, um die Arbeitsweise ein bisschen zu beschreiben. Ne? Vielleicht willst du das ein bisschen erzählen?
Unsere Arbeitsweise hat sich ja herausgestellt, dass sie doch eine sehr individuelle Bearbeitung auch solcher Anfragen ist. Also ursprünglich war unsere Idee, wir bauen uns peu à peu einen Raumkataster.
Datenbank.
Eine Datenbank und schicken dann nur noch den Link A und B Anfragenden und damit haben wir auch viel getan. So. Oder zumindest auch nachhaltig irgendwo liegen. Allerdings sind es ja auch oft Informationen, die nicht statisch sind, die man irgendwo einträgt und dann auch so bleiben. Also es gab gerade am Anfang meiner Recherchen habe ich diese Urban Map gefunden, die, glaube ich, von Postkult e.V. damals ins Leben gerufen wurde und auch finanziert durch so Projektförderungen. Ja, und dann ist die Förderung weg und vielleicht auch die Zuständigen, die irgendwann mal diese Seite betreut haben, und dann geht auch das Wissen verloren oder ist nicht mehr aktuell. Viele Informationen zu Eigentum, Objekten oder sind auch sehr dynamisch. Und viele Anfragen sind ja auch sehr konkret, aber die Lösung dazu ist dann vielleicht nicht so konkret, sondern man muss über den Tellerrand hinaus denken und brainstormen, wie auch immer, und findet dann Lösungen, an die man vorher gar nicht gedacht hat. Das ist also mit einer einfachen Suchfunktion und einem ist gleich, wo dann irgendwie eine Lösung rauskommt, nicht zu lösen.
Ja, also das ist wirklich das ist
oft so im Gespräch, wo jemand beispielsweise einen Ausstellungsraum sucht und uns fällt ein, hey, wir waren ja letztens erst in einer tollen Gartenanlage, ist doch auch schön, da kann man draußen jetzt auch mit Abstandsregelungen einhalten, wieso denn nicht die Anlage? Ja, da hätte ich ja nie dran gedacht. Ergo würde man ja auch, wenn das jetzt irgendein System was ausspuckt, ohne da jetzt noch 3-4 Sätze dazu zu sagen, gar nicht in Erwägung ziehen. Als Möglichkeit.
Absolut, das ist wirklich, glaube ich, eine der wichtigsten Erfahrungen nach dem Jahr, so geht's mir jedenfalls, dass mit den Vorstellungen, mit denen man so gestartet ist, sich das in der Praxis dann oftmals echt bewähren muss und das bei bestimmten Sachen auch nicht tut, ja. Am Anfang lag wirklich unheimlich viel Augenmerk auf so formellen Lösungen, ne, dieses Kataster, diese Raumdatenbank, die wir ja trotzdem anlegen, so ist es ja nicht, ja, die wir auch auf der Webseite haben und so. Und viele, das ist ja auch nichts, was wir uns ausgedacht haben, sondern es ist ja so ein ganz klassischer Weg, den auch viele Kommunen beschreiten, wo Mittel zur Verfügung gestellt werden. Wir hatten gerade gestern eine längere Sitzung mit Kolleginnen aus Leipzig, die auch so ein bestimmtes Format da betreiben und auch sagen so richtig irgendwie, wird es weder von den NutzerInnen in Anspruch genommen noch, also setzt sich irgendwie nicht so richtig durch. Und ich würde auch sagen, dass jetzt wissen wir auch warum, weil nämlich zu dem erfolgreichen Vermitteln von Raum leider mehr gehört als die Anfrage, ich suche 20 Quadratmeter weiße Wände und müsste Nägel reinhauen, weil ich da Bilder aufhängen will. Dann zu sagen, ja, dann geh doch dahin, gut, das kann man machen, aber ganz oft sind ja auch die Anfragen, mit denen wir konfrontiert sind, eben so konkret gar nicht, ne? Das und das habe ich vor, ich habe ein Ausstellungsprojekt vor, ich weiß jetzt auch noch nicht, vielleicht steht da was rum, vielleicht ein paar Skulpturen, kann aber auch sein, dass was an der Wand projiziert wird. Weiß jetzt noch gar nicht, was für ein Raum, ne? Und da hilft so eine automatisierte Lösung am Ende dann nämlich doch gar nicht so viel, sondern die Leute, die man anrufen, mit denen man mal drüber reden kann, und die einfach möglichst viel Wissen zusammengesammelt haben über Räume in der Stadt, ist dann echt funktioneller, muss man sagen.
Zumal, wenn man jetzt mal guckt, was in den letzten Wochen und Monaten an erfolgreicher Vermittlung stattgefunden hat, dann sind das eben auch so tatsächlich individuell zusammengestellte Gruppen und Lösungen. Das kann man eben über so einen formalen 0815-Prozess nicht bewerkstelligen, ne? Dass irgend so ein Algorithmus das dann übernimmt. Also der Algorithmus seid ihr in dem Falle.
Ja, und das, der Mehrwert ist ja wirklich, ein Netzwerk auch aufzubauen, in das man auch gewisse Dinge einspeist oder auch Leute mit, also Wissen einspeist, wollte ich sagen.
Die
Äpfel. Und auch die Leute mit im Boot hat, die Zentren betreiben, die irgendwo aktiv sind, die sich dann austauschen, schnell wieder, informell möchte ich hier einwerfen. Also das ist auch ein großer Mehrwert, den wir ja mit vorantreiben, ne? Das Netz zu bauen, zu pflegen und auch schnell Antworten zu geben oder zumindest zu wissen, ja, wende dich mal an den in vielen Kontexten.
Frag mal da, also, frag mal da.
Als ihr vorhin spracht über diese Diversität der Nutzer oder der Anfragen, ne, fiel mir noch ein, ohne dass ich da jetzt auch Adjektive mit benutzen möchte, aber Männer in Kostümen. Ne?
Männer in Kostümen?
Ah, ja, Männer in Kostümen. Die erste Gruppe, die sich an uns gewandt hat, war der Hanseverein.
Ah, ja.
Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, Kostüme habe ich jetzt gerade nicht
Sie trugen natürlich bei ihrer Kontaktaufnahme jetzt auch keine Kostüme. Also das wäre jetzt gewesen. Irgendwie... genau, aber man kann ja mal ein bisschen zu aktuellen Sachen kommen und dann noch zu den Highlights des Jahres 2021.
Und trotzdem möchte ich noch wissen, was ist eigentlich mit dem Bauernclub?
Ah ja, und der Bauernclub. Also die drei Sachen machen wir jetzt noch. Wir machen eine Liste. Bitte sehen Sie von Nachfragen nach folgenden Objekten ab, weil geht nicht. Zweitens, was waren die Freiraumbüro-Highlights des Jahres 2021? Und drittens, habe ich jetzt vergessen. Ach so,
und
was
vielleicht auch der Ausblick, ja.
Ja, gut, wir sprechen jetzt vielleicht mal über die Freiräume. Jetzt wird es langsam warm hier, ne? Das ist auch eine Erfahrung, die wir selber selten machen in den Räumlichkeiten, in denen wir uns, in denen unser Büro ist. Ja, wir sind ja in der Goldenen Rose gestartet, sitzen jetzt im Goldenen Flug. Übergangsweise irgendwann, wenn alles schön ist, werden wir in einer neu erstrahlten Goldenen Rose sitzen. Wo, wissen wir noch nicht. Vielleicht unterm Dach, vielleicht auch nicht. Wir werden...
Vielleicht in der Hardenbergstraße 23, ein tolles Objekt, um dir jetzt vielleicht mal...
Das ist eine schöne Überleitung.
Die Highlight, ja, genau. Und auch zeitgleich Ausblick für nächstes Jahr.
Genau.
Zu nennen. Also das ist ein Objekt, eine städtische Liegenschaft, auf die wir aufmerksam wurden durch mehrere Anfragen. Was ist denn eigentlich mit dem Haus an der Hardenbergstraße 23? Da ist doch ein Verein drin und oben und unten die Etagen sind doch irgendwie leer. Mhm. Können wir da nicht auch rein? Wissen wir nicht, müssen wir jetzt erstmal recherchieren. Also das war natürlich auch wieder so eine Sache, wo von mehreren Seiten Anfragen zukamen und wir die Möglichkeit jetzt haben, durch einen Erbbau-Pachtvertrag das Objekt in Zusammenarbeit im Fachbereich Immobilien zu übernehmen, also zu verwalten und das dann für soziokulturelle Zwecke zur Verfügung zu stellen.
Und das ist eigentlich auch so ein ganz klassisches Verfahren, so wie wir auch, glaube ich, den Erfolg dieses Büros beschreiben würden. Jedenfalls geht mir das so. Wenn solche Projekte dann wirklich am Ende erfolgreich dazu führen, dass man jetzt nicht nur existierenden Freiraum, wie beispielsweise in der Rose oder im Flug, erhält und weiter ausbaut, sondern tatsächlich ist trotz dieser sehr angespannten Immobilienlage hier in der Stadt, ja, die ja wirklich hier relativ extrem ist, es trotzdem noch möglich macht, zusätzlichen neuen Freiraum zu gewinnen und zu aktivieren. Das betreiben wir jetzt weiter, hoffen, dass vielleicht mit Beginn des nächsten Jahres diese ganzen formellen Sachen, die Übertragung an den Verein Haushalten Halle und dann die Aktivierung ab da vonstatten gehen können. Das ist eigentlich auch ein ganz schönes Beispiel für, glaube ich, eine sehr gelungene Zusammenarbeit mit städtischen Fachbereichen, die ja auch ein Interesse daran haben, das, was beispielsweise in diesem Freiraumkonzept steht, auch umzusetzen und die das mit uns dann eben auch wahrscheinlich besser hinkriegen als alleine, leichter hinkriegen, weil Akteure da sind oder weil eine Kenntnis über die Szene da ist und welche Leute können da rein, wie kann man so ein Haus, was natürlich Nutzungseinschränkungen mit sich bringt, ne? Es ist ja jetzt kein 0815 Bürohaus, wie kann man das eben trotz dieser Einschränkungen nutzen? Und das ist, da sind wir schon sehr gespannt und denken das, glaube ich, ja, sind wir. Seid ihr alle auch so gespannt? Nee, naja.
Absolut, vor allem, wenn wir dann uns an die Elektrik machen.
Ach, na, also Moment, das machen nein, nicht das wir, machen sondern nicht, das macht natürlich Profis. Der Fachbetrieb. Ja. aber sagen wir mal so, ich würde vorsichtig optimistisch formulieren, die Signale aus allen Fachbereichen sind positiv. Das muss eben jetzt durch die Instanzen der Verwaltung durch, ne, das Nutzungskonzept, das ihr erarbeitet und eingereicht habt. Und dann hoffen wir, dass dieser Aktivierungsprozess 2022 in Gang gesetzt werden kann.
Ist ja auch ein ganz anderes Verfahren als einen ganz anderen Aktivierungsprozess, den wir ja praktisch noch 2021 in Gang gesetzt haben und der sich einer ganz anderen Raumsorte widmete. Wir haben da kurz schon mal vorhin drüber gesprochen, wir haben das kurz angesprochen, diese Gartenanlagen, Geschichten war ja eins der ersten Projekte, die wir noch 2021 gestartet haben, als wir gemerkt haben oder als uns irgendwie auffiel oder irgendjemandem einfiel, was eigentlich mit diesen vielen großen Vereinsheimen in Gartenanlagen, die es da gibt, jedem fiel ein, dass er irgendwie doch in seiner Kindheit mal zu irgendwelchen Einschulungen oder so in so Parkettsälen in Gartenanlagen war. Wo sind die eigentlich? Gibt es die noch?
Meine Assoziation war Eierlikör.
Eierlikör, nee, meine war tatsächlich so Jugendweihe feiern und sowas, die doch oft in solchen Etablissements Jugendweihe und Eierlikör, Eier. Nee, da habe ich, glaube ich, erst angefangen zu rauchen, bevor ich Eierlikör...
Na, ich trank nie Eierlikör, aber alle anderen auf Jugendweihe feiern.
Naja, und dann haben wir irgendwie gedacht, wir gucken mal, wer ist denn da, wer ist denn eigentlich für sowas zuständig? Der Stadtverband der Gartenfreunde, haben wir da eine Mail hingeschrieben, Ende des Jahres, im Dezember oder so. Und hatten sofort den unheimlich netten Geschäftsführer dieses Dachverbandes, der sagte, jawohl, zeige ich euch alles, gibt's ganz viel. Ist nicht alles in Bombenzustand, aber wir wollen auch gerne, dass da wieder was passiert und zieht euch warm an und nehmt's Fahrrad mit.
Wir haben dann doch das Auto genommen. Ich kann
bei
mich
der
nicht
ersten
erinnern.
Tour. Ich kann mich da, an eine ganz schlimme Tour erinnern,
das war
wo wir
bei Schneesturm und erstmal autofrei kratzen und da dann uns vorkämpfen.
Durch die vereisten Gartenanlage. Durchschlagen im Grunde.
Ja, ja, ja. Mhm.
Also im Sommer sah das dann alles irgendwie viel schöner aus, ne? Aber der harte Teil der Arbeit lag im Winter bei diesen ganzen Besichtigungen und so. Und in der Tat haben wir da ja wirklich Kleinode ausgegraben, die sich in, also einfach tolle Orte, tolle Räume, tolle Säle, auch natürlich tolle Leute, Vorstände, die sagen, klar, kann hier auch eine Ausstellung drin sein, warum denn nicht, steht ja meistens leer, das Ding. Und das war eben auch so eine kleine Idee spannend. Und so hatte so einen ganz, ganz großen Effekt, weil das seither ja so ein fester Bestandteil auch unserer Arbeit ist, wenn Leute anrufen und sagen, für so ein studentisches Ausstellungsprojekt suchen wir jetzt so einen Raum, wir haben nicht so genaue Vorstellungen, wäre schön, wenn es irgendwie was Besonderes wäre. Ja, was hältst du von einem alten Parkettsaal mit Bühne und Theatervorhang in einer Gartenanlage?
Im Paul-Riebeck-Stift.
Im Paul-Riebeck-Stift,
um mal ein Beispiel zu nennen.
Genau.
Ne? Oder am Küttner Weg war ja auch
genau,
so
also
eine
tatsächlich
tolle...
Findet das ja jetzt regelmäßig statt, dass wir Leute da hinschicken, die da nie drauf gekommen wären. Und das ist halt einfach so eine total schöne Geschichte, weil das auch sowas ist. Es ist so eine kleine Idee, plötzlich ergeben sich da so vielfältige Möglichkeiten. Dann haben wir natürlich auch noch so ein Herzensprojekt des Jahres 2021 dort durchgeführt.
Literatur im Garten. Ja.
War auch so ein bisschen die Idee, wie jetzt wissen wir von diesen tollen Orten, wie bringen wir das jetzt und das voll, also wie jetzt den Leuten, die doch dort
die
jetzt hingehen
auch,
sollen, um ihre Veranstaltungen oder was auch immer dort zu machen. Wie
und eben auch schon, also ja, keiner das auf dem Schirm hat, obwohl es die ganze Zeit da ist, vor der Nase,
ja.
Nur hinter den Lauben und Bäumen etwas versteckt.
Naja, aber nicht nur hinter den Lauben und Bäumen versteckt, sondern ja auch die Vorstellung, die man vielleicht vom kleinen Gartenwesen erstmal hat, wenn man nicht so in der Materie steckt. Und ich muss ja sagen, dass diese Exkursion durch die Gartenanlage meine Sicht auf die Gartenfreunde, die Gartenanlagen und diese Raumpotenziale dort doch etwas erweitert hat. Ne? Und das, wir haben da auch schon mit coolen Leuten zu tun gehabt.
Absolut, ja.
Und auch, wer dann mal den Vorsitzenden des Stadtverbandes der Gartenfreunde
Konstantin kennen, Neuss heißt er. Wir sagen das jetzt einfach, ist uns völlig egal.
Man erkennt ihn an seinem Hemd.
Ja. Eben auch diese Hilfsbereitschaft der Vereine an sich, ja, wir waren ja vor Ort und die waren alle
sehr so aufgeschlossen.
Aufgeschlossen, hilfsbereit, da hat keiner dreimal überlegt, ob er jetzt eine Rechnung
schreibt. Man musste da auch nie Hunger leiden, ne? Also allein auch die Frage, kann man da was zu essen und zu trinken organisieren, musste man
eigentlich.
Und
das ist halt so ein, ich finde es auch so schön, weil es so ein schönes Beispiel ist aus so einer kleinen Idee. Lass uns doch mal gucken, was da ist. Krass, da ist ja wirklich richtig was. Jetzt wissen wir das, jetzt haben wir schöne Fotos, die können wir auf unsere Webseite stellen. Wie machen wir das jetzt aber, dass das ein paar mehr Leute sehen, dass das auch in Frage kommt, dass auch Leute von vornherein selber auf den Gedanken kommen, ah, vielleicht sowas doch mal da veranstalten und so. Lass uns doch eine Veranstaltungsreihe machen. Was können wir da machen? Muss jetzt klein sein. Wir sind ja auch keine Veranstalter. Lesungen. Ach, lass uns doch mal lauter Leute oder lauter Aktive hier in der Stadt, die in diesem Kontext arbeiten, fragen, ob die das mit uns zusammen machen wollen. Und das war eben so eine viele Leute, eine kleine Idee und dann ist das so ein schönes Format geworden und wir haben mit 10 verschiedenen Partnern und Partnerinnen da dieses kleine Lesefestival durch diese verschiedenen Gartenanlagen gemacht und waren jeden Tag in einer anderen Anlage mit einem anderen Veranstalter, einer anderen Veranstalterin, einer und anderen Lesung.
Lesefestival hieß ja auch theatralische Darbietungen.
Ja, auch Theater. Faust gab es in der Gartenanlage, kannst du dich
am
erinnern?
Am Gleisdreieck.
Am Gleisdreieck, ab und zu vor, das war so lustig, ab und zu vor dann da am Gleisdreieck, eben natürlich am Gleisdreieck, auch noch so ein Zug vorbei und einer der im Publikum saß, entpuppte sich als unwahrscheinlicher Kenner dieser ganzen Züge, die da vorbeifuhren. Und
des Fahrplans.
Nein, nicht, was da jetzt für Züge, also welches...
Ach, welcher Triebwagen?
Ja, und dann der Jonas Schütte, der den so einen Solo-Faust da gemacht hat, hat immer kurz innegehalten, wenn der Zug durchfuhr und dieser Gast, der da beim Theater, der konnte dann immer sagen, welcher Zug das war. Ist sicherlich auch eine Form,
ja,
eine Interaktion und eine theatrale Form.
Es kamen ja auch Gartenfreunde ins Publikum, ne, was ich auch ganz sympathisch fand. Und es gab ja auch Leute, die ausnahmslos jede Veranstaltung auch in allen kleinen Gartenanlagen dieser Stadt besucht haben. Und was ich vor allem schön finde, ist, es wird ja gewissermaßen unter Schirmherrschaft des Literaturhauses Halle dann auch 2022 eine Fortsetzung geben. Ne?
Bestenfalls. Wir warten mal auf all die, die uns dafür noch die Mittel geben müssen. Und aber es ist halt wichtig, also schön ist halt oder wichtig ist halt, dass da so eine aus so einer Kooperation heraus mit einer hatte eine Idee, ein anderer hatte ein bisschen Input, der dritte hat gedacht, ach Mensch, die Räume ist ja witzig, der Kollege vom Stadtverband der Gartenfreunde hat diese ganzen verschiedenen Vereine und Vereinsvorstände da ins Boot geholt und das ist ja sowieso auch insgesamt so ein bisschen die Arbeitsweise des Büros, immer zu gucken, wen kann man wie zusammenbringen, um Raum gut zu nutzen, Ressourcen gut zu nutzen, möglichst effektiv.
Wie hieß
und
die
so
Gartenanlage? Im Süden, wo man den Vorsitzenden den General nannte und wo die Gaststätte also,
vorwärts
irgendwas...
Vorwärts Ammendorf. Auch da ist ja viel passiert seither. Ne? Da war das diesjährige...
Und die Wirtin hieß Uschi. Ne?
Ja, wahrscheinlich heißt
und
die
immer noch. Und es gab ein Konzert und es gab eine Gulaschkanone.
Ja.
Naja, eines meiner Highlights dieses Jahres. Aber leider war ja auch sozusagen die Zahl der potenziellen Highlights überschaubar.
Ja, das stimmt.
Ich wollte
ja
auch nochmal als Highlight das mit den, dass wir auch Kirchenräume so für uns entdeckt und also nicht akquiriert, aber
aktiviert ja zu Teilen
vielleicht
schon.
Vielleicht zumindest für eine andere Nutzung, als man sonst so aus dem Kirchenkontext kennt oder vielleicht auch Vorbehalte hat, weil es ja eine kirchliche Einrichtung ist.
Zumal
ja.
Wir ja auch festgestellt haben, dass es ja nicht nur die Kirche als Haus, das Kirchenhaus gibt, sondern dass so eine Kirche dann oft auch so einen Saal noch
Gemeinderäume,
hat.
Gemeindesäle hat.
Gemeindesäle oder auch für Soziokultur anbietet. Ja, also wir kamen ja auch nur über, ich glaube, es war eine Quartiermanager-Runde, die uns darauf aufmerksam machten, hey, da ist doch ein ganz aktiver Pastor, nee.
Meint ihr an der Johanneskirche?
Nee, Lutherkirche. Ja, der Olaf Fisch, genau, der hat ein ganz tolles Konzept, wie er die Räume nutzen möchte, meldet euch doch mal. bei dem. Also aus dieser Quartiersmanager-Runde kam die Idee und dann war das wie ein Lauffeuer. Ach ja, Bartholomäuskirche bietet Coworking Spaces und Ateliers an und Gemeinderäume in Trotha in der St. Pretiuskirche, wo wir übrigens auch unser tolles Geburtstagsfest hatten. Das war auch ein Highlight für mich.
Ja, total für mich auch.
Geburtstagsparty in der Kirche, Doppelkonzert.
Eine Party in der Kirche? Naja, es war jetzt mehr, also war dann schon passender zur Kirche tatsächlich ein Konzert von zwei Chören und jetzt nicht so eine Party. Aber es war auch einfach total schön, es war total voll. Es war noch möglich, dass es voll war.
Stehende
auch das,
Ovation,
aber es war eine heiße Sache,
nicht
auf enden
wollender, frenetischer Applaus, möchte ich nur sagen, ja.
Ja, also, ja, das war, Party definiere ich so, ne?
Ja. Na, und frag doch mal den Pfarrer, ich wette, so voll war es da Jahre nicht. Höchstens bei Beerdigungen.
Und so voll wird es ja jetzt erstmal so schnell auch nicht sein wieder. Wir bewegen uns ja jetzt gerade wieder in eine ziemlich arme, also leere Zeit.
Wir wissen ja
Zeit.
Nicht, wann der Hörer oder die Hörerin dieses hört und vielleicht befinden
in
wir
Kürze.
Uns ja dann zwischen zwei Wellen.
In Kürze hört er das, hört sie das. Haben wir noch Themen? Wir reden schon ganz schön lange.
Was ist eigentlich mit dem Bauernclub?
Achso, die Liste muss noch kommen, die haben wir angekündigt. Also das ist natürlich jetzt schlecht. Man kann nicht sagen, wir sagen jetzt hier, weswegen man überhaupt nicht mal das Büro anrufen soll. Man soll das natürlich trotzdem anrufen. Dennoch gibt es ja eine ganze Reihe von Liegenschaften in der Stadt, die so naheliegend sind in ihrem Leerstand, dass natürlich auch vollkommen klar ist, dass jeder über sie stolpert, der in Raum als Raumsuchender oder Suchende unterwegs ist. Und die trotzdem aufgrund der Eigentumsverhältnisse innerhalb, also ne, denen sie sind oder aus anderen Gründen schlicht nicht, jedenfalls nicht in mittel- bis langfristiger Perspektive versprechen, in irgendeiner Form nutzbar zu sein. Der ehemalige Bauernclub am Steintor. Kurze Begründung, Stefan?
Nicht gehört nutzbar, jetzt weil der MLU, die haben das zurückgekauft vom Land.
Ob gekauft, weiß ich gar nicht. Aber
ja, ich wäre vorsichtig mit solchen. Also es war ursprünglich mal für einen Abriss vorgesehen und die MLU ist ja aber eine Institution des Landes. Ob da jetzt im Grundbuch MLU oder Land Sachsen-Anhalt steht, weiß ich nicht, ob da eine Änderung stattfindet. Aber man hat halt Pläne, weil man gemerkt hat, dass der geisteswissenschaftliche Campus ein bisschen zu klein ausgefallen ist und das soll dann eben langfristig dort passieren.
Zweites Stichwort, das ehemalige Finanzamt am Gimritzer Damm. Werkleitz hat da im letzten Jahr, nee, in diesem Jahr ein großes Festival drin gemacht. Seither sind wir im Grunde wöchentlich einmal konfrontiert mit Anfragen dieser Art. Aber wenn Werkleitz da drin war, muss das doch gehen. Kann man das jetzt nicht nachnutzen? Wer hat da was mit vor? Stefan, bitte.
Ich zitiere eine Mitarbeiterin des Landes, die dort sozusagen für die Verwaltung zuständig ist. In dem Moment, als vorne die Büros des Finanzamtes geräumt wurden, waren hinten schon die Metalldiebe und
haben die Heizkörper
in die andere Richtung geräumt. Vandalismus spielte eine große Rolle, aber eben auch schwere bauliche Probleme. Also das ist sozusagen mit überschaubarem Aufwand nicht aktivierbar. Und wer weiß, was da auch das Land eventuell noch für Pläne hegt. Es ist leider immer so, bei Landesimmobilien, und das sind dann eben auch die ehemals universitären Gebäude, das Land sagt, wir sind verpflichtet, das meistbietend, höchstbietend zu verkaufen. Wir müssen also für das Land da das Beste rausschlagen. Weshalb man jetzt nicht sagen kann, na, aber ich habe ein gutes Konzept, überleg doch,
gib
mal,
doch mal
ob
her.
Das nicht geht. Dann, wenn einmal diese Absicht ist, zu verkaufen, dann kann man sozusagen das kaum noch einfangen. Wenn aber nicht verkauft werden soll, dann geht das nur, wenn beispielsweise das Land oder die Kommune, also in unserem Fall die Stadthalle sagt, wir haben da ein Nutzungsinteresse dran, das soll jetzt zum Beispiel ein Verwaltungsstandort sein. Dann ist das gewissermaßen wiederum dafür reserviert. Oder wenn die Uni sagt, wir brauchen hier noch Räume. Bis dann aber dieser Prozess in Gang kommt mit Planung und mit konkreter Umsetzung und Finanzierung, also da können Jahrzehnte ins Land gehen, ja, aber nichtsdestotrotz wird da eben niemand sagen, naja, okay, dann geben wir euch das jetzt mal noch so lange her. Solche Formen von Zwischennutzung bei Landesimmobilien sind sehr selten, sehr schwierig und das anzubahnen hat dann in der Regel auch unglaublich lange Zeiträume in Anspruch genommen. Also wer jetzt für die Jahresausstellung 2022 Raum sucht, da ist es eigentlich schon zu spät.
Fallen dir noch andere Objekte ein, die man jetzt so ganz als ganz naheliegende in der Stadt ständig vor Augen haben
immer
könnte?
Immer mal wieder redet man ja auch über die neue Residenz, wo man aber auch sagt, naja, zum einen laufen da ja diese Sicherungsmaßnahmen fortwährend, dass also immer ein Gebäudeteil saniert wird. Zum anderen sagt man auch, ein Teil wird eben durch die Universität genutzt mit dem Geisetal-Museum, wenngleich das auch mehr ein Archiv ist, aber es gibt da wohl für Studierende immer die Möglichkeit, auch dort mit den Exponaten, die es da gibt, zu forschen, zu untersuchen, wie auch immer. Und ein Teil der Liegenschaft wird halt durch dieses Projekt für Langzeitarbeitslose genutzt, wo dann zweimal im Jahr entsprechende Ausstellungen stattfinden.
Also im Grunde auch jetzt erstmal kein zur Verfügung stehender
Also
Freiraum mit,
alle
mit
Nutzer, die drinne sind, sahen so, wie das ist, brauchen wir das weiter, auch wenn das für Außenstehende vielleicht schwer nachvollziehbar ist und wenn auch die Perspektive dort nicht immer ganz klar ist. Aber das hängt leider eben mit politischen und schwierigen Prozessen
zusammen. Wir werden ja auch häufig gefragt nach Räumen in alten, diese typische Schaufensterproblematik. Was ist denn mit dem alten Kaufhaus in der großen Ulrichstraße, das jetzt lange von der Burg genutzt worden ist als Standort für die,
Maleratelier, also es waren sozusagen für
unten
die Malklassen.
Ja, Malklasse, genau.
Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt schon wieder aufgegeben wurde, weil diese Beschränkungen, weshalb die Burg diese Räume benötigt hat, die großen, wo man dann eben unter Pandemiebedingungen trotzdem malen kann, man muss ja damit rechnen, dass die mit diesen Einschränkungen nach wie vor konfrontiert sind. Also dieses Kaufhaus aber, da war zuletzt der Laden mit dem Namen Xenos drin. Ein altes Jungstil-Kaufhaus über mehrere Etagen, großartige, galerieartige Flächen mit einem grandiosen Treppenhaus. Aber leider eben vom Kaufhauskonzept inzwischen sozusagen völlig außer Zeit gefallen. Für ein Kaufhaus heute wäre es zu klein, für ein Laden wäre es viel zu groß. Von der Lage her ist es eigentlich viel zu sehr vom Markt und vom Boulevard weg, sodass das eben in dieser Kaufhausnutzung für klassische Kaufhausbetreiber nicht in Frage kommt.
Die es ja ohnehin kaum mehr gibt.
Ja, man muss ja eher auch damit rechnen, dass das, was an Kaufhauslandschaft noch da ist, in Zukunft weiter schrumpft. Der Eigentümer dieser Liegenschaft hat mehrfach versucht, das zu verkaufen, was ihm aber bislang nicht glückte. Nun hat das eben vorübergehend an die Burg vermietet, was ich auch erstmal so von der Nutzung völlig gut finde, weil wenn das nicht gekommen wäre und wir haben verschiedene Vorschläge unterbreitet, wie man es zwischennutzen könnte, das wäre eben eines der Konzepte ohnehin gewesen. Mhm. Also so wie es im Moment ist, ist es, denke ich, wird es vielleicht gar nicht so schnell aufhören, so zu sein. Und meine Befürchtung ist, wenn es jemand kauft, weil im Moment kaufen ja auch Leute trotz völlig wahnsinniger Preisvorstellungen zu diesen Preisvorstellungen Immobilien, und dann kommen da Mikro-Apartments für Studenten rein oder sowas. Das wäre natürlich bedauerlich, weil dann diese Kaufhausarchitektur, da sieht man ja dann nichts mehr davon. Ja?
Nächstes Objekt gegenüber gleich.
Pardon.
Großwend.
Ja, ehemals Fotohaus Großwend ist und nebenan ja auch das Schreibwarengeschäft, das viele noch kennen. Ja, also da gibt es wohl eine asiatische Eigentümerin, die das auch vor einigen Jahren erworben hat. Und man hat Sanierungspläne. Ich befürchte aber eher, dass nachdem sie das 10 Jahre besessen haben, weiterverkaufen werden, weil dann halt sozusagen der Weiterverkauf mit Preissteigerung steuerlich günstiger ist. Das heißt, das ist jetzt im Moment ein Leerstand aufgrund von Spekulationen und da war kein Herankommen leider an weder über Fotohaus Großwend noch über andere.
Und die leerstehenden Objekte um den Eselsbrunnen herum, da ist ja auch noch, sind ja auch ein paar Schmucke dabei.
Ja, also es gibt dort HWG-Immobilien. Die HWG hat leider ihre Eigentums- und Verkaufspolitik mehrfach um 180 Grad gewendet. Es gab mal die Auffassung, solche Einzelobjekte passen nicht ins Portfolio der HWG, sondern eher Großwohnanlagen, was ich nachvollziehen kann. Und deshalb hatte die HWG lange Jahre solche Immobilien sehr, sehr günstig, aber natürlich aufgrund der ganzen Immobiliensituation sehr günstig auf den Markt geworfen. Bei denen kam es aber nie zu einem Verkauf. Also es, man kann da gucken, ist ein, so ein graues Haus im Biedermeier-Stil, ein gelbes, noch gotisch anmutendes mit drei imposanten Giebeln oder der alte Markt 26, ein eher schlichtes Haus. Die sind alle zu DDR-Zeiten saniert worden. Jetzt wäre also eigentlich die nächste Sanierung dran, wenn man es vermieten und bewohnen wollte, aber für so eine Zwischennutzung künstlerisch wäre es halt durchaus noch denkbar, aber die HWG will ganz strikt keine solche Zwischennutzungen haben und sagt auch beim Thema Verkauf, nein, wir verkaufen nichts, wir wollen das selber entwickeln, sanieren und dann vermieten.
Hast du persönlich eine Tendenz, ob es einfacher ist, Privateigentümer oder solche Eigenschaften von HWG, Stadt oder Land?
Also inzwischen ja. Ich meine, weil die Zeit sich ja auch so gewandelt hat. 2006 haben wir tatsächlich die Nutzungsvereinbarung für die Triftstraße, das erste Wächterhaus mit der HWG abgeschlossen. Aber erstens eben aus der Not dieser damaligen Situation heraus. Die HWG wollte das Haus kaufen, es stand 7 Jahre leer und die fanden niemanden und waren dann im Grunde froh, dass sich jemand kümmert. Zum anderen hat man da auch viele Leute aus der Stadtverwaltung, die da auch vorgearbeitet haben bei der HWG und dann haben wir eben über persönliche Kontakte das bewegen können. Bei Privateigentümern war auch bisher immer unsere Erfahrung, wenn eine bestimmte Not herrscht, weil der weit weg wohnt, weil aber auch man trotzdem sich ja ums Haus kümmern muss, wenn der Sturm das Dach beschädigt, wenn unten Scheiben eingeschmissen werden oder so. Da war am ehesten immer noch die Möglichkeit, irgendwo an Leute ranzukommen. Oder wenn man hier, ich will mal Beispiel Lührmann sagen, ne, Mansfelder Straße, ehemals Zentrum Warenhaus Karlstadt. Da sind, man glaubt das gar nicht, wenn man davor steht, auch oben riesige Flächen, die zwar überwiegend in Nutzung sind. Zum Beispiel hat er ja die MLU und Fitnessstudio drin. Ja.
Und ein neues digitales Prüfungszentrum. Ich weiß gar nicht, ob das schon aktiviert ist, aber das haben die ja gerade eingebaut, als wir uns das angeguckt haben.
Ja, und kann man sagen, wer da noch einzieht, sozusagen auch auf Vermittlung des Freiraumbüros?
Jetzt weiß ich aber gar nicht genau, den richtigen, das Berufsbildungswerk. Das hat, glaube ich, in einer Landesimmobilie gesessen, musste da aus irgendwelchen Gründen raus. Also auch so interinstitutionelle Zusammenarbeit funktioniert gut. Genau, die konnten wir da hinvermitteln. Das sind, ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen. Ich wollte nämlich jetzt nicht so traurig enden, so im Sinne von, was es alles so für Objekte gibt, wo nichts geht, ja, weil darum ist es vielleicht ganz gut zu sagen, dass der Wandel der Zeit auch mit sich gebracht hat, dass inzwischen private Eigentümer eher
also
gute AnsprechpartnerInnen sein können.
Herrn Lührmann habt ihr einen guten Draht gehabt, ne? Und der ist da für Vorschläge im Grunde offen.
Ja.
Ein Pragmatiker. Und das kann ein einzelner Eigentümer, glaube ich, manchmal eher sein als ein großes Unternehmen.
Klar, hat ja auch was mit Flexibilität und Strukturen und Hierarchien und so weiter zu tun. Ne? Aber wir haben noch eine Runde, wir haben uns vorhin noch ein paar Fragen ausgedacht, jetzt habe aber nur ich den Zettel und du nicht. Wir müssen den wechseln. Um sozusagen einen Abschluss hinzukriegen, der uns auch ein bisschen beschreibt, ich werde jetzt jeweils eine Frage stellen, die mit der Entscheidung für eine der in der Frage genannten, also ist gar keine Frage, ich sage jetzt so eine Oder-Frage. Und jeder muss sich für eins von dem entscheiden. Also Fußbodenheizung oder Ofen?
Ofen.
Ofen.
Ofen. Kannst du dich an eine Frage erinnern oder soll ich dir den Zettel geben?
Fluss oder See?
Fluss.
See.
Fluss.
Ah, okay, interessant. Alpen oder Portugal?
Portugal.
Portugal.
Alpen?
Aber nicht, weil du jetzt musst, ne?
Nein, tatsächlich. Ich mag Schnee. Also ich fand das auch letztes
also
Jahr.
Also hättest du statt super. Alpen Mansfelder Land gefragt, dann hätte ich vielleicht länger überlegt, ehe ich Portugal gesagt hätte.
Ich habe eine super Frage. Lamm oder Hühnchen?
Hühnchen.
Lamm natürlich.
Ich auch Lamm, aber ich möchte hinzufügen, niemals als Speise, sondern
ich dachte
nur
jetzt
als,
aber an das als auf dem Teller.
Nur zum Kuscheln.
Ich habe halt Hunger, ne?
Hip-Hop oder Schlager? Ehrlich, Schlager. Muss die Antwort sein.
Schlager, ja. Ich bin natürlich für Hip-Hop.
Also ich bin auch, da bin ich dann auch für Hip-Hop.
Der Schlagerbegriff ist ja jetzt überhaupt nicht definiert worden. Der wird auch in Deutschland, finde ich, völlig
das
falsch.
Das ist ein Gegenstand der nächsten Runde, ne? Also auch noch so ein Begriff, den man erst ins Gespräch bringen muss.
Da reden wir mal über
muss.
Den französischen Schlager.
Ich habe noch drei. Kaffee oder Tee?
Tee.
Kaffee.
Kaffee. Zwei. Graffiti oder Efeu?
Da sage ich jetzt mal Efeu.
Ich Graffiti.
Graffiti.
Ja. Ah, ja. Und gut, der letzte, den, da haben wir uns besonders drüber gefreut, Wartburg oder Lada?
Oh, Wartburg.
Da ich mich ja überhaupt nicht mit Autos auskenne, nehme ich...
Ich könnte das 3 Stunden 40 Minuten ausführen. Ja,
ja? Genau, die Gefahr besteht. Insofern entscheide Lada. Dich schnell. Ja, ich nehme natürlich auch Lada. So, ich weiß gar nicht, was diese Runde jetzt an Erkenntnisgewinn gebracht hat, aber
kann
das
die
kann
Hörerschaft
ja.
Entscheiden.
Genau. Ich denke, fertig.
Das war schön mit euch hier.
Ja, fand ich auch so schön warm hier.
Wie war das Schlusswort? Ende und aus?
Ende und aus. Nee, bei dem einen Podcast ist das Ende manchmal Danke, Ende, aber das können wir ja jetzt nicht übernehmen. Also
ich glaube, im Funkverkehr sagt man Ende und aus, oder?
Gut, Ende und
Over.
Aus. Ende und aus.
Roger.
Tschüss.
Tschüss. Adios.
Na, das war genau das Richtige für dich? Dann hör doch einfach beim nächsten Mal wieder rein. Wir freuen uns auf dich.